Herzlich willkommen bei Nicht mit ohne Senf, dem Podcast von Andreas Krippentrog, letzter Konfirmator, von Merdingen nahe Freiburg aus beobachte und beurteile ich das Zeitgeschehen. Heute weniger witzig, aber dafür würzig, scharf und schonungslos. Das heute hier ist Senf 3 und es geht um einen uralten, schwierigen Konflikt. Die Welt wird ihn nicht mehr los. Er ist bis in unsere Tage vielfach gekämpft, beraten, verhandelt, diskutiert, berichtet, erklärt, ausgenutzt, erinnert, verschärft, vor allem aber erlitten und noch nie gelöst worden. Der Nahostkonflikt, zusammengeschrieben wohl, weil er auch in Wirklichkeit, mit Anführungszeichen, unlösbar ist. Bei dem, was derzeit im Nahen Osten abgeht, handelt es sich um den immer wieder neuen und gleichzeitig uralten Konflikt zwischen zwei Brüdern, die sich hassen. Er ist auch vergleichbar mit der Beziehung von siamesischen Zwillingen, die nicht gut miteinander, aber auch nicht richtig ohne einander leben können und deren Trennung, in Anführungszeichen, kompliziert und gefährlich ist. Am Anfang einer militärischen Auseinandersetzung steht immer die Logik der Gewalt, die unvermeidlich erscheint und sich wie eine Spirale weiterdreht. Fortsetzung folgt, denn wer Gewalt sät, wird Sturm ernten. Und bald schon hat sich die Weltöffentlichkeit daran gewöhnt, wie hoch unbestätigten Berichten zufolge die Zahl der Opfer ist. Alle, auch Terroristen, waren aber immer Menschen wie du und ich und trotz ihrer Vernichtung nie etwas anderes. Klar hat Israel gegen brutale Terroristen das Recht auf Selbstverteidigung. Die Unmenschlichkeit und Unverhältnismäßigkeit des Gaza-Krieges nimmt aber immer bedrohlichere Ausmaße an und verdrängt mittlerweile sogar die Frage, wer den Streit angefangen hat und auf welcher Seite das größere Unrecht geschieht. Außerdem gewöhnt man sich auch schnell sogar an Terror und Krieg. Wir lassen unsere Kreise dadurch kaum stören, sondern gehen zur Tagesordnung über. Wir nehmen die Gewalt zur Kenntnis wie andere schlechte Nachrichten. Für Nachdenklichkeit und Besonnenheit ist keine Zeit. Wird schon schief gehen und nicht so schlimm werden. Eigentlich sind wir ratlos, können es aber nicht zugeben. Der Nahostkonflikt ist aber auch nicht einfach so zu behandeln wie alle anderen Konflikte. Er hat nämlich eine transzendentale Dimension, die im Monotheismus der Kontrahenten begründet liegt und deshalb nicht nur Juden und Muslime betrifft, sondern auch Christen als Monotheisten hineinzieht. Denn dass es nur einen Gott gibt, ist von Hause aus schon eine exklusive und absolute Behauptung, die beträchtliches Konfliktpotenzial birgt. Wenn das stimmt, glauben Juden, Christen und Muslime entweder alle an denselben einzigen Gott oder zwei Drittel aller Monotheisten irren sich, wehren sich aber dann auch entsprechend gegen diesen Vorwurf. Und bereits Tora, Bibel und Koran selbst, also nicht nur ihre missbräuchlichen fundamentalistischen Auslegungen, schleppen diesen Stein des Anstoßes mit sich. In modernen Demokratien wird deshalb Religion und Politik auseinandergehalten. Für das Judentum mit seiner Einheit von Glaube und Volkszugehörigkeit und auch für den Islam mit seiner totalen Beanspruchung aller Lebensbereiche durch Allah ist aber genau diese Trennung eigentlich unmöglich. Nur Jesus sagte, wenn auch kaum beachtet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Aber diese Verortung von Jesu Macht und Einflussbereich schiebt nun nicht den Glauben ins Private ab und entlässt die Politik nicht in die Eigengesetzlichkeit, sondern sie wehrt gerade der Vermischung von beidem. Aber ohne seine transzendentale Dimension wird der Kern des Nahostproblems nicht verstanden und werden nur oberflächlich Symptome behandelt. Und auch Antisemitismus, egal wo, wird nicht dadurch überwunden, dass man vor ihm warnt, ihn ächtet oder verbietet. Antisemitismus sitzt tiefer und richtet sich nur stellvertretend gegen die Juden. Eigentlich ist Antisemitismus Hass auf ihren Gott, der selbst nicht greifbar ist, außer in seinem Volk, das er sich in den Juden erwählt haben will. Dabei kommt von Jahwe her jene uralte, unbegreifliche Bevorzugung von Isaak, dem Ismael, von Jakob, dem Esau gegenüber, jeweils des Jüngeren dem Älteren gegenüber, die den rechtmäßigen Stammhalter zurückgesetzt und dadurch tief gekränkt hat. Daraus ergibt sich dann natürlich auch noch ein giftiger Erbschaftsstreit um das Land und seine Grenzen, um Jerusalem und den Tempelberg. Darum sind Muslime mächtig daran interessiert, dass der Islam endlich triumphiert, dominiert und am besten allein bestimmt, wo es lang geht. Andererseits sind sie besonders frustriert und zornig, wenn das ausgerechnet von Israel und seinen westlichen Verbündeten verhindert wird. Dann radikalisieren sie sich, auch weil Gewaltverzicht, Feindesliebe und Freiheit nicht gerade die bevorzugten Themen des Koran sind. Ziemlich autoritär wird Selbstbestimmung von Muslimen abgelehnt und zum Beispiel entlang der schiitischen Achse regelrecht beseitigt. Und die Juden in Israel heute, einem Land winzig und einzig demokratisch im Nahen Osten, sind durch die Geschichte ihrer Verfolgung so heftig traumatisiert und alarmiert, dass sie ständig nervös unter Strom stehen. Sie können auch niemals verzeihen, was ihnen angetan wurde. Sie müssen sich verteidigen können und wehren dürfen. Ziemlich elitär halten Juden jede ihrer Umsetzungen dieses Rechts für schlüssig und nur allzu berechtigt. Und die Christen waren schon immer anfällig für Antisemitismus. Christen Deutschlands haben sich sogar der Beteiligung am Holocaust schuldig gemacht. Das kompromittiert sie als Schiedsrichter und Streitschlichter, verpflichtet sie jedoch moralisch zur Solidarität mit Israel. Weil sie aber anders als Muslime durch ihre eigene heilige Schrift unter Beobachtung, Kritik, Kontrolle und Korrektur stehen, sind sie doch auch regulär an der Suche nach einer Zukunftsperspektive für den Nahen Osten beteiligt. Monotheismus ist ein Auslöser, aber jetzt auch Teil einer Problemlösung. Jahwe, Allah und der Vater Jesu Christi stimmen nämlich darin überein, dass Umkehr zu Gott seine Barmherzigkeit provoziert. Juden könnten Gott dadurch suchen, wie er barmherzig sei, und ihre Kultur des Gedenkens zur eigenen Entlastung vom Nachtragen eine Kultur der Vergebung hinzufügen. Muslime könnten zu Gott dadurch umkehren, wie er barmherzig sein und die anderen Monotheisten wirklich als Dhimmi mit uneingeschränktem Rechtsstatus als Schutzbefohlene betrachten. Und Christen könnten sich bescheiden auf Jesu Bergpredigt besinnen, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das hieße Grenzen überschreiten, transzendieren, sich im Vertrauen auf den einen Gott darüber zu trauen und überzusetzen über den Jordan mit dem festen Entschluss, wir machen das jetzt anders. Was war, lassen wir hinter uns. Wir sind barmherzig, gerade auch mit unseren größten Feinden, wie der eine Gott. Denn erst wenn die Barmherzigkeit über das Misstrauen gesiegt hat, wird wirklich Friede. Und die, die keine Utopisten sein wollen obwohl alle, die etwas bewegt haben, immer Träumer waren, können eines auf alle Fälle tun. Also nicht erst, wenn alles andere nicht funktioniert hat, transzendieren. In Form von Beten, zum Beispiel mit Martin Luther, verleih uns Frieden. Aber eben wie? Gnädiglich. Weil der Friede auch der im Nahen Osten letztlich eine reine, transzendentale Gnade eines barmherzigen Gottes ist. Interessanterweise wird in allen drei monotheistischen Religionen darauf gewartet, dass am Ende der Messias, islamisch der Mahdi, kommt, der auf alle Fälle alles richten und vor allem wieder herrichten wird. Aber besser doch ihm heute zuvorkommen mit Umkehr und einer Offensive der Barmherzigkeit, als die Spirale der Gewalt sich immer weiter drehen zu lassen.